Liebe Geschwister im Herrn, liebe Freunde, Sie, die Sie hier sind und die, die draußen uns elektrisch empfangen, seid ganz herzlich gegrüßt heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Der Herr hat es verhindern wollen, dass ich heute bei euch, bei Ihnen bin, durch einen Sturz vom Fahrrad gestern, aber er hat sein Ziel nicht erreicht. Ich bin trotzdem heute einigermaßen wohlbehalten und nichts gebrochen, nur geprellt, bin ich unter Ihnen und wir dürfen diesen Gottesdienst miteinander feiern. Lasst uns hören auf ein Wort Gottes aus dem 2. Korintherbrief im 6. Kapitel. Ich lese die Verse 14 bis 18, das ist ein sehr ernstes Wort. In Korinth gab es Christen, die aus Höflichkeit sich oft einladen ließen bei Verwandten zu heidnischen Götterfesten und dann mitgefeiert haben. Man darf ja niemand vor den Kopf stoßen, so in dieser Einstellung, und man muss doch auch, wie soll man sagen, wie man es heute so schön ausdrückt, man muss doch auch irgendwie Kontakte herstellen, dass die Tür offen bleibt. Das war ihr Denken. Und diesen Leuten schreibt Paulus diese 4 Verse. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes für Gemeinschaft mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Wir wollen still werden und wollen beten. Herr unser Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, und durch dich, Herr Jesus, auch unser Vater, wir sagen dir Dank für diesen Gottesdienst heute Morgen, den wir frei und unverboten feiern dürfen. Wir sagen dir Dank für das schöne Wetter draußen, für die äußeren Dinge, die du für uns geschaffen hast. Aber wir sagen dir auch Dank für dein Wort, das auch heute Morgen unsere Herzen anrühren möchte. Wir danken dir, dass du uns verbunden hast, dass du uns gerufen hast in deinem Heiligen Geist und dass du uns verbindest miteinander, nicht die Harmonie, nicht gleiche Interessen, sondern dein Heiliger Geist verbindet uns. Die, die hier sind heute Morgen, wir, die wir hier Gottesdienst feiern und auch die anderen, die alle uns überall zusehen und zuhören. Hab du Dank dafür. Und nun gib du für jeden von uns ein Wort und einen Gedanken, den er braucht als Nahrung und für sein inneres Leben und für das innere Wachstum. Wir danken dir, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, mit deinem Heiligen Geist. Und dass dein Geist uns das Wort so verstehen lässt, wie du es gemeint hast, ohne Färbung und ohne Schlagseite. Bitten dich jetzt, sei du persönlich gegenwärtig und rede zu uns, nimm alles weg, was wir mitbringen, an Sorge, an Ablenkung aus der vergangenen Woche, und konzentriere du uns jetzt auf dein Reden. Amen. Wir wollen heute Morgen hören auf ein Wort aus dem Richterbuch. Kapitel 6, ich lese die Verse 25 bis 32. Richter 6, 25 bis 32. In derselben Nacht sprach der Herr zu Gideon: nimm einen Farren und den Ochsen, die deines Vaters sind, und einen anderen Farren, der siebenjährig ist, und zerbrich den Altar Baals, der deines Vaters ist, und haue ab das Aschera-Bild, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm einen anderen Farren und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du abgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich, solches am Tag zu tun, vor seines Vaters Haus und den Leuten der Stadt, und er tat's bei der Nacht. Da nun die Leute in der Stadt des Morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar Baals zerbrochen und das Aschera-Bild dabei abgehauen und der andere Pfarrer ein Brandopfer auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zu dem anderen, wer hat das getan? Und sie suchten und fragten nach, und es wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, der hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals zerbrochen und das Aschera-Bild dabei abgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr um Baal hadern? Wollt ihr ihm helfen? Wer um ihn hadert, der soll dieses Morgens sterben. Ist er Gott, so rächte er um sich selbst, dass der Altar zerbrochen ist. Von dem Tag an hieß man den Gideon Jerubbaal und sprach Baal rächte mit ihm, so heißt der Name übersetzt, dass er seinen Altar zerbrochen hat. Kehr, o Jesu, bei uns ein. Komm in unsere Mitte. Wollest unser Lehrer sein, hör der Demut bitte, deines Wortes stille Kraft, sieh die neue Menschenschaft, bilde Herz und Sitte. Amen. Ihr lieben Geschwister im Herrn, liebe Freunde, wir haben heute ein Thema, keine halben Sachen, oder wir können auch sagen, mach ganze Sache. Und wenn ich dieses Wort höre, keine halben Sachen, da fällt mir immer wieder mein Vater ein, der mir immer wieder eingeschärft hatte. Buh, mach nichts Halbes. Mach nichts Halbes. Er war ein guter Handwerker und er sagte oft, halbe Sachen, das ist Murks. Ich kann noch heute sehen, wenn er so die Lesebrille so aussieht, Murks, Murks, Murks. Halbe Sachen, das ist Murks. Und das gilt nicht nur für Handwerker, liebe Geschwister, sondern das gilt auch im Geistlichen. Wir könnten mal eine Mathematikaufgabe stellen, eine ganz einfache, da komme sogar ich noch mit. Wie viel Ganze machen 100 Halbe? Mathematisch würde man sagen, sind 50. Aber wie viel halbe Christen machen einen ganzen Christen bei 100 halben Christen? Keinen einzigen, nicht? Ernst Moritz Arndt sagte schon 1813, die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keine Halben, als es in den Befreiungskampf mit Napoleon ging. Ein halber Teller, mit dem kann man nichts anfangen. Und so könnte ich viele andere Dinge anführen, halbes Werkzeug, ist oft kaputt, können wir nichts mehr mit anfangen. Und deshalb kann Gott keine religiösen Menschen gebrauchen, keine, die Christus nur zum Beiwerk haben für ihr Leben und für ihre Familienfeste, keine, die aus Tradition allein einer Gemeinde angehören, keine, die nur äußerlich dabei sind und innerlich noch keine Lebenswende vollzogen haben. Das ist die Frage an uns. Haben wir sie schon bei uns vollzogen? Und selbst dann, wenn sie diese Lebenswende vollzogen haben und sich bewusst dem Herrn übereignet und zur Verfügung stellen, selbst dann sind oft Dinge da von unserem alten Leben, die heute noch nicht in der Reihe sind und die heute noch nicht in Ordnung gebracht wurden. Gideon ist uns heute Morgen dafür ein Beispiel. Und deshalb wollen wir von diesem Wort heute Morgen dreierlei mitnehmen. Der erste Auftrag, den Gideon erhält, also der erste Auftrag heißt umhauen. Umhauen. Den Baalsaltar und die Aschera-Säule. Umhauen, liebe Geschwister. Das Richterbuch, ich will noch einmal einen Überblick geben, kurz, das ist eigentlich eines der traurigsten Bücher in der ganzen Heiligen Schrift. Es zeigt uns immer wieder, wie das Volk Israel immer wieder vor Gott weglief. Und das ist besonders traurig, weil das Volk Israel als einziges Volk den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, kannte und weil sie ihn erfahren hatten. Als er sie damals aus Ägypten herausgeführt hat, als er sie durchs Rote Meer hindurchgeführt hat. Sie hatten alle diese Wunder erlebt, auch wie er sie 40 Jahre lang auf der Wüstenwanderung genährt und ernährt hatte. Sie hatten diese Wunder erlebt und trotzdem sind sie immer wieder Gott davongelaufen und fremden Göttern, der fremden Völker und der Völker, die sie umgaben, hinterhergelaufen. Und deshalb ist dieses Richterbuch so traurig. Und dann berichtet das Richterbuch, dass Gott immer wieder fremde Völker bestellt hat, um Israel zu demütigen, die Amalekiter, die Edomiter, später die Philister oder die Assyrer, die Babylonier, die Römer. Hier wird berichtet, dass es 7 Jahre lang die Midianiter gewesen waren, die das Volk Israel bedrängten. Und es war kein Zufall, dass Israel immer wieder unter die Gerichte der Völker kam, denn Israel hat einen Auftrag, der Welt gegenüber zu bezeugen, wie ein Leben mit Gott ist. Die Gebote Gottes und die Ordnungen Gottes einer ungläubigen Welt gegenüber zu bezeugen, und das haben sie nicht getan. Und deshalb sagt Gott selber, dass er oft diese fremden Völker über Israel kommen ließ. Und im Richterbuch wird dann immer wieder berichtet, wie sie schrien um einen Retter, wie sie Gott anflehten, dass er sie wieder herausholt aus dieser Not. Und Gott hat in seiner Barmherzigkeit ihnen dann Richter gesandt. Manche sind uns mit Namen bekannt, wie Simson und Gideon. Es gibt die großen Richter, gab auch die kleinen Richter, Othniel und andere, wo man also die nur ein Bibelkenner so gut kennt. Aber eines zeigt das alles. Geschwister, Gott steht zu seinem Volk. Gott ist treu, auch wenn wir untreu werden. Er redet mit seinem Volk, auch wenn er durch Gericht reden muss. Und es ist immer noch besser, Geschwister, wenn er durch Gericht mit uns redet, wie wenn er schweigt. Wie wenn es so ist, wie es im Römerbrief heißt, Gott gab sie dahin, wenn Gott gar nicht mehr redet. Das ist das Schlimmste überhaupt. Wenn Gott noch durch Gericht redet, ist es immer noch besser, als wenn er gar nicht redet. Ganz so, wie es in 2. Timotheus 2, Vers 12 beschrieben ist. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Gott ist treu, auch im Gericht. Besser Gott redet durch Gericht, wie gesagt, als wenn er gar nicht mehr redet. Ich habe es schon öfter gesagt und frage mich heute auch einmal wieder, warum war das eigentlich so, dass Israel immer wieder von seinem Gott abgefallen ist? Sie kannten doch Gott. Ich habe es ja schon gesagt, was sie alles an Wunder erlebt hatten und wo Gott sie alles durchgeführt hat und was Gott ihnen alles Gutes getan hat. Und dann lassen sie sich zu Gideons Zeiten beeindrucken von Baal und Aschera. Und nicht nur die Leute draußen, wir lesen sogar in unserem Wort, sogar im Anwesen von Gideons Vater war dieser Altar gewesen von Baal. Was stimmt da nicht? Ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Und wissen Sie, wer mich draufgebracht hat? Meine Berufsschüler. Die haben mich draufgebracht, was da nicht stimmt. Das ist eigentlich ganz einfach. Der wirkliche und wahre Gott ist ein heiliger Gott, den der Mensch nicht sehen kann, von dem Gott selber sagt, sagt von sich, kein Mensch wird leben, der mich sieht, und selbst der Horeb und Sinai, der Berg Gottes, war so geschützt, dass nicht einmal ein Tier sich dem Berg nähern durfte, was dann eben erschlagen oder erschossen, damals mit Pfeil und Bogen werden musste, nicht? Aber warum ist das so, dass die Leute von Gott abfallen? Wissen Sie, die Götter der Heiden, das sind ja Götter wie wir. Und da haben mich meine Berufsschüler draufgebracht. Ich habe immer so Sonderstunden eingefügt über Fastnacht oder über Walpurgisnacht am 30. April oder über Halloween. Und ich habe dann immer etwas erklärt, wie diese heidnischen Götter waren im alten Rom und im alten Griechenland, wie zum Beispiel der Zeus, was der für einen Charakter hatte oder wie der gehandelt hatte. Oder ich will es nur mal an einem klar machen, der Weingott Bacchus, ich komme das Wort Bacharach an der Mosel, der Ort ist, vom Bacchus kommt der her. Ja? Und dann habe ich den Schülern erzählt und erklärt, dass wenn man den Bacchus ehren wollte, dann hat man ordentlich getrunken. Ja, und das kommt unserer Natur entgegen, so Gott zu ehren. Und ich weiß noch gut, als ich dann auch erklärt habe, das will ich aber jetzt hier nicht ausführen, bei der Berufsschüler, die konnten da etwas mehr ertragen als wir hier. Ihr habt dann ausgeführt, wie man die Venus geehrt hat zum Beispiel damals. Ja. Und da schrie einer hinten, wenn das heute so wäre, dann tät ich alles unter die Kirche gehen. Ja? Und dann war mir klar, warum die Menschen so an ihren heidnischen Gottheiten kleben, weil das Götter sind, die wie wir auch sind. Genauso wie wir. Ist der Baal, ist die Asherah, ist die Venus, ist der Zeus, ist der Jupiter, wir können die alle anführen. Die sind wie wir. Die kriegen Streit miteinander. Die kämpfen um die Macht, um den ersten Platz. Die kämpfen ums Erbe. Die haben ihre verschiedenen Ehebrüche hinter sich. Die Götter, ja, und die kommen unserer sündigen Natur entgegen und deshalb sind die bei den heidnischen Völkern so beliebt gewesen und deshalb kleben auch die Völker so an ihren alten Göttern und deshalb konnten sie auch das Volk Israel da gewinnen und waren dort so beliebt. Da hat der Pfälzer heidnische Philosoph an dieser Stelle recht. Der Ludwig Feuerbach, der einmal gesagt hat, nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, sondern wir schufen Gott nach unserem Bilde. Ja? Bei diesen heidnischen Göttern stimmt's, die sind genau wie wir, die passen zu uns. Ja? Und Pfarrer Karl Eichhorn, der sagte einmal so schön, das zusammenfassend, Unzucht und Habsucht sind die Kennzeichen des Heidentums. Nehmen Sie es mit von heute. Unzucht und Habsucht sind die Kennzeichen des Heidentums. Gideon lebte in einer solchen Vermischung des Glaubens. Man wollte zwar den Gott Israels nicht aufgeben, man hatte ja gute Erfahrungen mit ihm gemacht, aber auf der anderen Seite hat man die anderen Götter und diesen Kult um Baal und Asherah mit hereingelassen. Ja? Und es ist interessant, wie Gott Menschen, die er beruft, schon vorbereitet für ihre Aufgabe. Schon durch den Namen. Gott weiß, warum er gerade den Gideon berufen hat. Es heißt nämlich auf Deutsch Umhauer, der Name. Ja, da ist Umhauer, ja, der Gideon. Und den hat Gott berufen und da passt der Name zu Menschen. Manchmal passt bei uns nicht, ja, der Name zu Menschen, wenn einer Siegfried heißt und schüchtern ist oder so. Aber auch in seinem Heimatort und in seinem Anwesen, da stand der Baalsaltar und die Aschera-Säule. Was waren das für Götter? Ich habe einmal im Lexikon nachgeschaut. Baal, das heißt wörtlich Herr oder Gebieter, der war zuständig für die Fruchtbarkeit in jeder Form. Ein Windgott und Wettergott. Und jetzt denken Sie, manchmal lese ich in der Zeitung, dass da irgendeine Feststelle stattgefunden hat und der Wettergott war uns gnädig, also unbewusst hat der Redakteur dann den Baal gelobt. Und das merken wir gar nicht, wenn wir das lesen. Ja? Baal heißt Gebieter, Wettergott, Windgott. Ja? Ein Gott, der im Winter schlafen geht und dann im Frühjahr durch rituelle Tänze und Stampfen in Kanaan aufgeweckt wurde. Und das war der Hintergrund zu Elias Aufforderung später ans Volk Israel: Wie lange hinket ihr nach beiden Seiten? Da hat er dieses Bild des Baalstanzes vor sich gehabt, des rituellen Tanzes, und das hat er dann geistlich ins Geistliche übertragen und spielte darauf an, wie Israel eben beiden Göttern, dem Gott der Bibel und dem Baal, huldigte und damit ganz klar ein Bruch des ersten Gebotes bei sich hatten. Ja? Und viele wissen gar nicht, viele Personen der Weltgeschichte tragen ja den Baalsnamen sogar in sich. Denken Sie an den punischen Feldherrn Hannibal, heißt Baal ist gnädig übersetzt. Oder Et-Baal, Baal-Sebub, der Beelzebub, Herr der Fliegen, heißt es deutsch. Bis hin zum Balthasar, sogar einer der angeblich in der römischen Kirche einer der heiligen drei Könige gewesen sein sollen, trägt den Baal-Namen in sich, Geschwister. Der Baals-Altar, der muss auch riesig gewesen sein, wie wir hier lesen. Gideon brauchte dazu 10 Männer. Übrigens, wenn Sie einmal heute Mittag nachbereiten, das, was Sie heute Morgen gehört haben, dann nehmen Sie einmal die Bibel und schlagen Sie auf, wo überall die 10 steht. Ich kann da jetzt nicht eingehen drauf. 10 Gebote, 10 Aussätzige, 10 Plagen und so weiter. Nehmen Sie einmal die Bibel und schauen Sie danach, wo überall die 10 vorkommen. Die steht für die Füllezahl der Völker, für die Füllezahl der Stämme. Ja? Und nehmen Sie das einmal mit und schauen Sie daheim nach. Hier sind übrigens sehr viel prophetische Anspielungen drin im Wort, auch das zweimalige Opfer, ja? Dann das 7-jährige Fachen, alles das bitte ich Sie einmal, das können wir jetzt nicht alles heute Morgen betrachten, daheim einmal nachzuschauen in Ihrer Konkordanz und in Ihrer Bibelkonkordanz, wo Sie die Stichwörter drin finden und danach schlagen können. Darum geht's. Viele Namen tragen diesen Baals-Namen in sich. Und das andere war die Aschera oder die Astarte, liebe Geschwister, die Liebesgöttin oder die Himmelskönigin. In Jeremia 44 wird sie erwähnt. Damals war auch das Volk Israel abtrünnig geworden und da heißt es: Ihr backt der Himmelskönigin Kuchen. Ja, muss Jeremia im Auftrag Gottes dem Volk ausrichten. Die Aschera, die wird meist als erotische Figur mit entblößtem Oberkörper auf einer Säule dargestellt. In der syrischen Mythologie vermittelt sie den Streit zwischen dem Meeresgott Yam und dem Göttervater. Yam heißt übrigens hebräisch auch Meer. Oft wird sie mit Schlangen dargestellt und da erinnert man uns ja ganz schnell an 1. Mose 3, die Schlange oder Kuhhörnern auf dem Kopf oder Mondsichel, nicht? Da fällt einem die türkische Nationalflagge ein. Und alles hat da miteinander zu tun, mit diesen alten Gottheiten, liebe Geschwister. Und diese Aschera hat nun eine gewisse Kulturgeschichte durchlaufen, die gab es nicht nur bei Gideon, durch die Verschmelzung der orientalischen Kultur und der griechischen Kultur, das nennt man Hellenismus, kam diese Aschera nach Ephesus. Und wenn Sie Apostelgeschichte 19 aufschlagen, dann haben Sie die Göttin Diana, das ist nichts anderes als die alte Aschera, die dann nach Ephesus gewandert ist und dem Apostel Paulus dort ungeheure Schwierigkeiten in Ephesus bereitet hat. Die Diana und die Aschera ist dann weiter nach Westen gewandert, zu den Kelten, da ist die Ostara, da kommt das Wort Ostern her. Also Ostern ist kein biblisches Wort, es ist ein heidnisches Wort, kommt von der Göttin Ostara. Und jetzt kamen da im 3., 4. Jahrhundert die iroschottischen Wandermönche nach Europa, haben den Kelten das Evangelium verkündigt. Kelten haben sich bekehrt, aber offensichtlich waren es nicht so viele, wie man erwartet hat. Und auf einmal fingen dann diese iroschottischen Wandermönche an, den Weg etwas breiter zu machen für die Masse. Und sie haben dann plötzlich heidnische Feste genommen und haben sie mit christlichen Inhalten versehen, wie zum Beispiel Allerheiligen, das ist im Grunde Halloween auf christlich. Ja? Oder sie haben auf die heidnischen Feste ihre Heilandsfeste gelegt, ja, Weihnachten, da haben sie das römische Saturnalie. Damit wollte man eines Teil sagen, unser Gott ist stärker als eure Götter, er ist der wahre Gott und der hat die Macht über die anderen. Aber auf der anderen Seite auch wollte man, dass die Leute ihre Brauchtum, ihre Wandel nach der Väterweise, wie Petrus es schön ausdrückt, dass die den nicht aufgeben müssen und weiterhin dahin gehen konnten. Und so wurde aus der Aschera dann, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, die Maria im Strahlenkranz. Ja, und ich habe dazu ein kleines Bild mitgebracht. Das ist das Nachbarort von meinem Heimatort, Ladenburg bei Mannheim. Und das ist der Marktplatz. Und was Sie da sehen, ist eine Mariensäule, die dort in Ladenburg auf dem Marktplatz steht. Maria im Strahlenkranz. Und da haben Sie auch eine moderne Ascheral-Säule, aber bitte gehen Sie jetzt nicht hin, hauen Sie die um, die steht unter Denkmalschutz. Auch wenn wir nicht dran glauben, wir sollen zumindest wissen, dass das nicht von Gott ist, dass das gar nicht die Maria ist, die Mutter unseres Herrn, die damit gemeint ist, sondern dass das eine ganz andere Sache ist mit der Maria im Strahlenkranz, liebe Geschwister. Das wissen viele Leute nicht. Das ist die Aschera, mit anderen Worten. Ja? Und wenn wir das sehen, dort wo solche Götter sind, bei Gideon auf dem Anwesen, ist ein typisches Beispiel, wie geistliche Kraftlosigkeit einkehrt. Wenn im übertragenden Sinne, ich sage es jetzt wirklich im übertragenden Sinne, nicht, dass einer nach Ladenburg fährt heute Mittag, wo im übertragenden Sinne kein Umhauer da ist, liebe Geschwister. Da hemmen diese falschen Götter unser geistliches Leben. Die passen nicht zur Berufung durch den Heiligen Geist. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir haben es in der Losung und der Lesung heute Morgen gehört, wie passen Christus und Belial zusammen. Gott sagt es ganz klar im ersten Gebot, dass er kein kompromissbereiter Gott ist, der seinen Platz in der Gemeinschaft der Religionen und der Götter einnimmt. Er verträgt sich ebenso wenig mit Baal und Aschera wie mit der Sünde bei uns in jeder Form. Und deshalb bekommt Gideon den Auftrag, die Altäre umzuhauen. Keine Diskussion. Gideon bekommt nicht den Auftrag, ein gemeinsames Gebet zu organisieren, um den Frieden in der Welt. Ich habe da mal ein Gespräch gehabt, als damals in Assisi der Papst Johannes Paul II. Die Religionen zusammenrief zum gemeinsamen Gebet. Und da sagte, habe ich aus der Kirchenleitung meine Kritik vorgetragen. Und da sagte er zu mir, ja wissen Sie, es ist doch schön, dass auch andere Religionen die Lösung der Weltprobleme vom Jenseits her erwarten. Ja, und nicht vom Diesseits, vom Menschen. Ich sagte ihm, da haben Sie recht, ja. Die erwarten das von Jenseits. Nur ob man es von unten oder von oben erwarten, das ist hier die Frage, liebe Geschwister. Ja. Gideon bekommt nicht den Auftrag, ein gemeinsames Gebet zu organisieren. Gideon bekommt auch nicht den Auftrag, mit fremden Religionen zu diskutieren. Ist ja interessant, wenn unser Herr Jesus einen Besessenen irgendwo angetroffen hat, dann hat er mit diesen Geistern nicht diskutiert, sondern er hat sie ausgetrieben, er hat ihnen geboten als der Herr über die bösen Geister. Und deshalb gibt es auch kein gemeinsames Friedensgebet hier und auch keinen Dialog. Das ist unsere Götter nicht, liebe Geschwister. Das ist ja nicht nur der Baal und die Maria im Strahlenkranz. Die heißen heute nicht mehr Aschera und Baal. Letzte Woche las ich die Überschriften einer christlichen Zeitung. Der Glaube an den Klimawandel nimmt pseudo-religiöse Züge an. Wehe, Wenn wir dieser Religion heute nicht frönen und glauben nicht an einen, ich sage jetzt bewusst, menschengemachten Klimawandel. Manchmal kann man den Stellenwert, wie wichtig den Leuten etwas ist, daran ablesen, wie sie die Kritiker oder die Zweifler bezeichnen. Da ist plötzlich der, der diese Pseudo-Religion von heute nicht glaubt, der Klimaleugner, oder der die Wirkung der Impfung bezweifelt, ist der Corona-Leugner oder der Covidiot, um es noch härter zu sagen. Der den Christopher Street Day kritisiert, ist homophob. Der den Islam kritisiert, ist islamophob. Homophob heißt wörtlich übersetzt Angst vor Homosexuellen. Islamophob heißt wörtlich übersetzt Angst vor dem Islam. Wir haben keine Angst vor dem Islam. Wir haben kein Phobos, Furcht, wie es im Griechischen heißt. Wir haben diese Angst nicht. Aber, liebe Geschwister, es geht uns darum, dass wir hier den Stellenwert ablesen können, wie man mit den Kritikern umgeht oder wie man mit Ungeimpften im Krankenhaus umgeht. Das habe ich letzte Woche wieder ganz konkret bei einer mir nahestehenden Person erfahren, wie der diskriminiert wurde, wie Leute in den Abstellraum geschoben wurden, wie Leuten ein schlechtes Gewissen eingeredet wurde, obwohl die mit 39 Fieber und jetzt gar nicht mit Corona, sondern mit einer anderen Sache eingeliefert worden sind. Und dann also einer, der im öffentlichen Dienst steht, gesagt wurde, wie können Sie da Ihren Beruf ausüben? Wie Menschen diskriminiert werden in Schulklassen und an der Arbeitsstelle, wie es in frommen Gemeinden als Nächstenliebe ausgegeben wird, wie Menschen unter Druck kommen. Ich erinnere an den landeskirchlichen Vorsitzenden des Thüringer Pfarrvereins, der es wagte, an einer Demonstration teilzunehmen, die eigentlich nur gegen den Impfzwang gerichtet war. Und dann so unter Druck kam, weil er dort gesprochen hat, dass er zurücktreten musste und den Zorn seiner Kirchenleitung abbekam. Da verlangte man in vielen Gemeinden über Weihnachten, das ist heute noch so, in der Gemeinde, wo ich herkomme, der Landeskirche 3G den Maulkorb, und das in einem Jahr, in dem die Jahreslosung heißt, wo sie praktisch diese Jahreslosung diametral widerspricht. Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das muss man sich mal überlegen. Und dann sagt das genau das Gegenteil. Und als ich früher einmal mit der Kirchenleitung aneinander geriet wegen meiner Kritik an Einwanderung und Schuldkult in Deutschland, da schrieb mein Anwalt treffend, ich hätte als in dem einen Wort eigentlich alles ausgedrückt, der Mann hat Hochheiliges verletzt. Also ich in diesem Fall. Hochheiliges, das, was den Gutmenschen und den Menschen heute hochheilig ist. Ich habe die moderne Pseudo-Religion kritisiert. Das nur wenige Schlaglichter, wie das plötzlich ganz aktuell ist. Was tut Gideon? Er folgt. Er folgt dem, was Gott sagt. Haut den Altar um. Ja, er macht es noch in der Nacht. Ja, verstehen wir. Ja, ein Kommentator sagt zu dieser Stelle wunderbar, ich kann dem Gideon das nachvollziehen. Ja. Wir müssen uns ja vorstellen, das erste Mal soll er was für Gott tun. Ja. Und er hat gesagt, ich bekam damals auch einen Auftrag, Traktate zu verteilen. Und da habe ich mich nicht getraut. Und dann habe ich in der Nacht den Leuten das in den Briefkasten hineingesteckt. Ja. Es ist verständlich, wenn einer am Anfang seines Glaubenslebens steht, dass noch die Menschenfurcht da ist oder die Menschengefälligkeit. Friedrich Mayer sagt, diese beiden Riesen, die uns ständig bedrohen, aber mit den Jahren, wenn wir einmal in Christus feststehen, wenn wir einmal Jünglinge geworden sind, um mit Johannes zu reden, dann sollte das eigentlich nicht mehr uns beherrschen. Ja, er haut diesen Altar um. Und das ist ein erster Gehorsam-Schritt. Und damit hat er Gott verstanden, denn unser Gott hat Lust am Gehorsam, nicht am Opfer. Und das Zweite, was wir betrachten wollen, der zweite Auftrag, Opfer, Gott einen Altar bauen und opfern. Ja? Mit den Trümmern des Baals-Altars und des Aschera-Altars bringt er Gott zweimal ein Opfer dar. Wo Gott uns braucht, das dürfen wir auch für uns so nehmen. Da will er unser altes Leben als Opfer haben. Das gilt für eine Gemeinde genauso wie für unser persönliches Leben. Lege dein Ich, lege deine Wünsche, lege deine Hoffnungen auf den Altar und du wirst daraus Segen empfangen. Paulus sagt es den Korinthern mit dem Beispiel vom Sauerteig, jetzt was die Gemeinde betrifft. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Deshalb nimmt man es ja auch, deshalb macht es ja auch der Bäcker so. Ja. Und er sagt, fegt den alten Sauerteig aus, bevor er alles ansteckt. Gemeinden müssen sich als Gemeinde trennen von Unruhestiftern, die sich zu Machtmenschen aufspielen wollen und ihre eigenen Pläne und Vorstellungen mit dem, was der Heilige Geist sagt, verwechseln. Und das gibt es massenweise. Sie haben es von Pastor Czarnke gehört, als er über Konflikte gesprochen hat, wie sehr oft in den Gemeinden sich diese Menschen tummeln, die ihre eigenen Pläne, Gedanken und Wünsche da durchsetzen wollen. Gemeinden müssen sich trennen von Menschen, die die Bibel kritisieren. Gerade in den großen Kirchen sehen wir, was die Bibelkritik in den letzten 300 Jahren angerichtet hat. Sie müssen sich trennen von denen, die Sünde verharmlosen und die Bibel uminterpretieren. Sie müssen sich trennen von denen, die Jesus und statt Jesus allein sagen. Und das gilt auch für uns persönlich. Tu weg, was bei dir die Vollmacht hindert. Das gilt auch mir. Bei Gideon waren es diese beiden Altäre. Und die waren so gewaltig. Das war nicht nur so eine Figur, wie wir vorhin in Ladenburg auf dem Bild gesehen haben, sondern die waren so gewaltig, dass er 10 Männer dazu brauchte, um die Sache abzutragen und abzureißen. Wenn wir auf den Herrn hören, macht er uns auf seine Weise durch den Heiligen Geist oft ganz fein aufmerksam, vielleicht im Gespräch mit anderen Christen, manchmal sogar im Gespräch mit Leuten von draußen, wo die Dinge sind, die bei uns Baals- und Aschera-Altäre sind. Manchmal auch, wie gesagt, durch Leute von draußen. Und wo in unserem Dienst die Bremsen sind. Gott wollte ja, dass Gideon in Vollmacht wirkt. Und darum mussten die Altäre weg, das tut weh. Ich habe in der Seelsorge einmal so ein Beispiel erlebt mit einem lieben alten Glaubensbruder, den ich ein wenig auf einen solchen Altar hingewiesen habe. Eines seiner Kinder war psychisch krank so sehr, dass der junge Mensch, ich sage jetzt nicht, ob Mann oder Frau, dass der junge Mensch nur mit Psychopharmaka überleben konnte. Und wehe, wenn nun jemand bei diesem Vater etwas anderes behauptete, als dass dieser junge Mensch psychisch krank ist. Und da regte sich der Vater dann furchtbar auf. Und dabei wusste es das ganze Dorf, was da nicht stimmt. Und der Bürgermeister, ein Mann aus der Welt, hat es mir gegenüber ausgesprochen. Er hat gesagt, das ist doch kein Wunder, dass diese Person psychisch krank ist, wenn sie sich mit solchen okkulten und finsteren Praktiken abgibt, mit denen sich da diese Gruppe junger Leute im Dorf abgegeben hat. Und dann zählt er auf und berichtete, wie viele sich aus dieser Gruppe bereits das Leben genommen hatten und wie viele in Elend in irgendeiner Weise seelisch oder äußerlich drin waren. Und dieser Mann hat was begriffen von außen, aber der Vater, der hat es nicht begriffen. Ja? Der scheute sich, diesen Altar niederzureißen, weiß ich, aus Menschenfurcht, aus Menschengefälligkeit oder was auch immer. Bei mir in der frommen Familie darf es vielleicht sowas nicht geben, ich weiß es nicht. Und er schämte sich, der Sache auf den Grund zu gehen, und deshalb gab es auch keine Heilung, liebe Geschwister. Der Mensch nimmt heute noch Psychopharmaka, er lebt damit, ist gut, aber es gab keine Heilung, wohlgemerkt, aber ich will jetzt nicht sagen, dass bei jedem, der psychisch krank ist, da das so wäre, nicht? Das war in diesem Fall so. Aber Altäre niederzureißen und als Feuerholz für das Opfer zu nehmen, das kostet Überwindung, auch in unserem persönlichen Leben. Besonders dann, wenn wir im Urteil der Leute leben. Und das war im Altertum noch viel schlimmer als heute, wo man im Urteil der Dorfgemeinschaft oder der Stadtgemeinschaft gelebt hat. Ohne die Sippe, ohne die Dorfgemeinschaft gab es damals kein Überleben, das war nicht denkbar. Deshalb ist das so spektakulär, als Gott den Abraham damals herausgerufen hat. Und deshalb haut er auch den Altar zunächst bei Nacht um. Er traut sich noch nicht, ja. Aber er macht wenigstens ernst, nicht weil er der große Held ist. Auch das wird uns gleich hier verwehrt, dass wir Gideon auf den Sockel stellen und sagen, das hier ist der große Held. Er hat ja bei der Nacht um den Altar umgehauen. Ja? Nicht, dass wir ihn jetzt verherrlichen wollten, sondern weil ihn Gott berufen hat und weil er sich gebrauchen lassen möchte von ihm. Und weil er nicht verloren ist, verloren heißt nicht verfügbar. Wenn ich einen Schlüssel verliere, dann habe ich den nicht. Aber wenn ich den Schlüssel habe, dann kann ich mit aufschließen. Ja, das heißt verfügbar, ja, dass ich eben von Gott berufen bin und von ihm mich gebrauchen lasse, so wie der Autoschlüssel von mir gebraucht wird. Und weil er weiß, dass er diesen großen Gott hat, haben wir den in dieser Zeit von Angst und Gefahren auch. Peter Hane, habe ich neulich gelesen, er sagt zu Recht, wer um Alpha und Omega weiß, der braucht um Alpha, Delta und Omikron sich keine Sorgen zu machen. Der braucht keine Angst zu haben. Wer dem auferstandenen Herrn und lebendigen Christus vertraut, dem machen Baal und die Aschera und die Leute drumherum keine Angst. Der kann auf Trümmern dieser Götzen sein Altar bauen. Und deshalb, weg, was die Vollmacht bei uns hindert. Nur wo Altes stirbt, kann Neues wachsen, sagt Gott schon zu Jeremia bei seiner Berufung. Reiß nieder und bau auf, können Sie Jeremia 1 nachlesen. Und Herr Stegen, wir singen es nachher, war so eine schöne Absprache zwischen Bruder Schneider, Gott und mir, ja, dass ich diesen Vers jetzt genau von dem Lied zitiere, was wir nachher singen. Wir haben es vorher nicht gewusst. Entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Wenn mir es auch noch so schmerzlich wäre, die Wonne folgend nach der Pein. Du willst mich aus dem finstern Alten in Jesu Klarheit umgestalten. Das sagt Gerhard Herstegen. Und für uns ist es wichtig zu wissen, dass das Gericht Gottes nicht irgendwo draußen beginnt, weit weg. Petrus sagt, es beginnt am Haus Gottes. Wir werden durchgerichtet. Und da ist uns Israel und da ist uns Gideon ein deutliches Beispiel. Nicht Ägypten, nicht Babylon, nicht Persien. Die wurden nicht gerichtet. Die waren allenfalls dann als Gerichtsvollzieher Gottes am Werk und die haben sich dann gegenseitig jeweils gerichtet. Nehmen wir es mit. Und noch ein drittes. Gideon erfährt den Widerstand der Welt. Ich will es noch ganz kurz berühren. Am anderen Morgen wird Gideon, ein Mann aus der Gemeinschaft seines Dorfes, auf einmal zum Außenseiter. Ja? Und das müssen wir wissen. Wo wir glauben, werden auch wir zum Außenseiter werden. Aber Gideon wird nicht zum Außenseiter, das will ich auch gleich sagen, weil er sich so komisch benimmt. Es gibt viele Christen, denen man erstmal Höflichkeit beibringen muss, das nur nebenbei gesagt. Ja. Habe ich viel erlebt in meinem eigenen Leben. Nein, nicht weil er so merkwürdig ist oder so nach seiner Berufung wurde, sondern weil er mit dem, was er getan hat, ein klares Bekenntnis abgelegt hat. Und dafür wollen sie ihn umbringen. Der Hass der Welt, der kommt dort, wo wir klar bekennen und Jesus bezeugen. Damit verstoßen wir gegen, so wie es mein Anwalt geschrieben hat, Hochheiliges in der Welt. Ich wage sogar behaupten, dass wir am Hass der Welt umgekehrt als Negativfolie auch die Klarheit unseres geistlichen Lebenswandels ablesen können. Ich will noch einmal ganz kurz die Berufsschüler anführen, die mir immer wieder gesagt haben, ihr Frommen habt sie immer mit dem Teufel. Warum habt ihr Frommen immer mit dem Teufel? Das ist eigentlich ganz einfach, weil die ihm sowieso gehören, die muss er nicht behelligen. Er wird dort aktiv, wo ihm was weggenommen wird. So einfach ist das. Das habe ich meinen Berufsschülern auch so einfach immer erklärt. Baal und Asherah waren so tief in Israel, in der Kultur verwurzelt und integriert, wie bei uns oft im Jahreswechsel Weihnachten, Ostern, Fasnacht, Halloween und Walpurgisnacht zusammen genannt werden. In jedem Kalender finden Sie, in jedem Kalender der Welt finden Sie diese ganzen Feste drin. Da finden Sie den Karfreitag neben der Fasnacht und so weiter und so fort. Schön Kompromiss, überall alles schön vermixt und Harmonie. Gideon stört diese falsche Harmonie und deshalb muss er weg. Ja? Heute Jahwe, morgen Baal. Und deshalb kommt die Feindschaft, auch dort, wo sie nicht gesucht wird. Da ist ein anderer Geist. Die Welt gehört zur Finsternis und wir, liebe Geschwister, sind, wenn wir Jesus gehören, Botschafter Christi inmitten dieser Finsternis von einer anderen Welt. Und das erzeugt Spannung. In Korinth, ich habe es schon gesagt, gab es diese Leute, die aus falscher Höflichkeit und Rücksichtnahme den Verwandten in die Götzenopferfeste sich einladen ließen. Man will sie ja nicht vor den Kopf stoßen. Ja? Es wird sehr fromm begründet, auch heutzutage in vielen frommen Gemeinden. Man muss doch gewinnend sein, man muss doch auf die Leute zugehen. Und deshalb bricht man Ordnungen Gottes. Ich habe das im Pfarramt oft so erlebt. Ich war bekannt dafür oder berüchtigt, so kann man es so sehen oder so, dass ich die meisten Trauungen in Baden verweigert habe. Ja, als einer der Pfarrer, die meisten Trauungen nicht gemacht hat, auch Taufen zurückgestellt hat, oft, sehr oft. Und ihr Lieben, dann habe ich von frommen Kollegen gehört, ja, aber da haben wir doch die Tür zugeschlagen zu diesem Menschen. Menschlich mag das stimmen, aber letztlich, wenn es ums Geistliche geht, schließen ja wir nicht Türen auf und zu, sondern unser Herr schließt sie auf und zu. Und ich habe es da auch erlebt, dass Brautpaare gekommen sind und gesagt haben, Herr Pfarrer, wir danken Ihnen, was Sie uns damals gesagt haben. Heute begreifen wir es. Kam mal eine Frau, ich habe zu ihr gesagt, ich kann Sie nicht trauen, Ihre Ehe hält höchstens ein Vierteljahr. Und so war es, da hatte der schon eine andere. Und kam sie und gesagt, Sie haben recht gehabt, Herr Pfarrer, war nichts, ja. Nichts. Liebe Geschwister, diese Entscheidung müssen wir treffen, diese Spannung müssen wir aushalten. Und das kann an die Substanz gehen. Wenn Sie zum Vater kommen und sagen, gib deinen Sohn heraus, er hat Hochheiliges verletzt. Aber wir sehen auch das Gute darin, wie der Vater dadurch zur Besinnung kommt, wo klar bezeugt wird, da gibt es immer beides. Ja? Nicht nur die Dorfgemeinschaft, die den Gideon umbringen will, da gibt es auch einen Vater, der jetzt auf einmal ins Nachdenken kommt über das alles, der sogar Weisheit bekommt für seine Antwort, wollt ihr euch auf einmal für Baal einsetzen? Wenn er Gott ist, dann kann er für sich selber sorgen. Wunderbar, da saß. Liebe Geschwister, ich will schließen mit einer Widmung, die mir meine Glaubensgeschwister in meinem Heimatort, inzwischen ist von denen kein einziger mehr unter uns, in ein Buch hineingeschrieben hat, das sie mir 1983 zur Einsegnung schenken. Ein Vers von meinem Landsmann Adolf Heller, den sie mir auf dem Berufsweg mitgaben. Ein ganz einfacher Vers, und den wünsche ich uns allen. Es ist ein Gebet. Lege deine Glanz in meine Seele, deine Glut in meinen Geist hinein, dass ich nie das hohe Ziel verfehle, ungeteilt auf ewig dein zu sein. Das wünsche ich für mich und das wünsche ich für Sie alle, auch die, die uns elektrisch jetzt zuschauen. Nehmen Sie das Beispiel von Gideon, sein Gehorsam. Er wurde durch Vollmacht gesegnet. Amen. Wir wollen still werden und beten. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, du unser Weg zum Vater, du die Wahrheit, der wir vertrauen dürfen, du das Leben, das wir schauen dürfen mit dir. Wir danken dir dafür, dass du einen Gideon berufen hast. Danken dir für sein Zeugnis, dass er trotz aller Schüchternheit den Auftrag ausgeführt hat. Und wir bitten dich, mach uns genauso mutig, dass wir auf dich hören und das, was du uns zu sagen hast. Hilf uns, dass wir die Baals- und Aschera-Altäre in unserem Leben wegtun und dich auf den Thron stellen, dich auf den Altar stellen und dich verherrlichen in Jesus, deinem Sohn. Wir danken dir, dass du auch dem Gideon den Hass der Welt geschickt hast. Und wir bitten dich, hilf uns, wo uns der Hass der Welt trifft. Stärke du uns, tröste du uns. Aber lieber Herr, wo wir nicht den Hass der Welt haben, da lass uns auch fragen, ob wir auf richtigem Kurs sind. Wir danken dir, dass uns auch der Hass der Welt zeigen kann, wie unser Verhältnis zu dir ist und dass uns auch Weltleute oft sagen können, wo wir stehen. Und wir bitten dich, lieber Herr, lass auch uns aus den Trümmern dieser Götzenaltäre Altäre für dich bauen. Wir danken dir, dass wir kein Opfer mehr bringen müssen. Du hast für uns das Opfer auf Golgatha gebracht. Und so bitten wir dich für die neue Woche um deine Geistesleitung, dass du uns zeigst, wo die Baals- und Aschera-Altäre sind, dass du uns aber auch zeigst, was dein Wille und dein Plan für uns ist. Bitten dich für alle, die unter uns niedergeschlagen sind, für alle, die Mut und kraftlos auch körperlich geworden sind durch das Alter. Bitten dich für alle, die Zeugnis für dich geben, dass du sie begabst mit deinem Heiligen Geist, die missionarischen Gespräche, die vor uns liegen, dass du darüber wachst, dass wir in Weisheit reden und unser Gegenüber geistlich einordnen dürfen, sodass es unser Zeugnis verstehen kann. Und geh du mit uns in die Woche hinein, auf die Arbeit oder nach Hause, dort, wo wir unseren Alltag zubringen. Wir danken dir, dass wir uns dir erneut anvertrauen dürfen. Und alles, was uns bewegt, wollen wir in das Gebet hineinfassen, dass du, Herr Jesus Christus, deine Jünger zu beten gelehrt hast. Wir beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.